Du willst in deinem Job etwas bewirken? Die Autobahn GmbH des Bundes bietet bundesweit Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten, von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommtzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute einem besonderen Thema, und zwar der Technikethik. Da haben vielleicht auch die ein oder anderen noch nicht so viel von gehört. Was ist eigentlich Technikethik und wieso ist das so fundamental in Bezug auf neue Technologien und Transformationsthemen? Womit befasst sich diese Thematik überhaupt? Das erklärt uns heute Frau Professor Dr. Susanne Alp-Sanjar.
Sie ist Juniorprofessorin an der Universität Paderborn für Technikethik und unter anderem Mitherausgeberin des Jahrbuchs Technikphilosophie. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich im VDI, wie zum Beispiel im Fachbeirat Technik im Dialog. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo, Frau Alp-Sanjar.
Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch.
Sehr schön.
Dann legen wir los.
Wir legen los, genau. Also erstmal eine Begriffsdefinition. Was ist denn eigentlich Technikethik?
Ja, Begriffsdefinitionen mögen Philosophen natürlich gerne. ich würde es mal so erläutern. Also wir könnten überlegen, wo findet eigentlich Technikethik statt? Wer macht das? Wer tut das? Und da würde ich sagen, zum einen haben wir den großen Bereich der Forschung und Entwicklung, wo technikethische Fragen auftreten und aus verschiedenen disziplinären Hintergründen aus der Philosophie, aber nicht nur, dort sozusagen so eine Art von Expertise gefragt ist. Dann haben wir einen zweiten großen Bereich, das geht so eher Richtung Beratung von Entscheidungsträgern. Das kann auf die Politik bezogen sein, aber auch innerhalb von Unternehmen. Denken Sie an die Enquete-Kommission, die zum Beispiel in den 80er Jahren so Fragen, Chancen und Risiken der gentechnisch veränderter Organismen installiert wurde vom Bundestag, oder jetzt vor einigen Jahren war das automatisierte und vernetzte Fahren ja ein großes Thema geworden. Auch da gab es eine Ethikkommission, die sozusagen versucht hat, im Vorfeld von Regulierung, braucht es eine, braucht es keine, was ist hier vielleicht moralisch brisant, was ist gesellschaftlich, sozial brisant, sowas findet statt. Also da haben wir eher so Gremien, die sich natürlich auch mit verschiedenen von verschiedenen Seiten sozusagen bestückt wird, was die Expertise angeht, zusammensetzt. Dort findet Technikethik statt. Und einen dritten Bereich kann man vielleicht noch ausmachen, würde ich sagen, ist es eher so eine Art größere, breite gesellschaftliche Debatte, wo auch technikethische Fragen verhandelt werden. Jetzt haben wir noch nicht so viel über die Inhalte geredet.
Dazu kommen wir noch zu.
Vielleicht auch noch was hören.
Ja, klar.
Genau, also man kann vielleicht dann weiter fragen, was geht es da jetzt eigentlich? Was ist so die Aufgabe der Technikethik? Man das allgemein, das bleibt natürlich dann ein bisschen abstrakt, formulieren möchte, könnte man sagen, die Kernfrage ist das gute technische Handeln. Ja? Technisches Handeln, herstellen, entwickeln, verbreiten, nutzen, aber auch entsorgen. Und was heißt da jetzt gut oder nicht gut? Naja, es geht letztlich um Fragen von normativer Unsicherheit. Also wenn diese Frage überhaupt aufkommt, ist das jetzt eigentlich okay so? Sollten wir es anders machen? Müssen wir irgendwas bedenken? Betrifft das vielleicht jemanden unverhältnismäßig? Wann treten normative Unsicherheiten auf? Zum Beispiel, wenn wir Konflikte haben, jetzt aktuell Energiewende, großes Thema, Mobilitätswende, großes Thema. Also da gibt es sozusagen Konflikte zwischen verschiedenen Interessensgruppen. Das ist sozusagen auch ein politisches Thema. Oder wenn wir neue Entwicklungen haben, wie das schon genannte automatisierte und vernetzte Fahren oder auch die gentechnischen veränderten Organismen, als das neu aufkam, wusste man einfach noch nicht so genau, wohin soll die Reise gehen, was für Potenziale haben wir eigentlich durch diese technologische Entwicklung, was bedeutet ein Einsatz in diesem und jenem Gebiet und mit was für möglichen Folgen, auch unerwünschten Nebenfolgen, muss man hier vielleicht rechnen, die man dann versucht, frühzeitig einfach schon mitzubedenken und auf den Schirm zu kriegen.
Mhm. Also wenn ich an Ethik denke, dann denke ich auch immer, irgendwie fällt mir das Wort Verantwortung ein. Das spielt wahrscheinlich doch in dem Zusammenhang auch eine wesentliche Rolle, oder?
Ja, genau. Also das war zwar nicht immer so. Also man kann vielleicht historisch sagen, so von Verantwortung sprechen wir allerorts so seit den 70er Jahren. Da kam das groß auf und vor allem auch in Bezug auf technische Entwicklung spricht man häufig davon, dass es gilt, Verantwortung zu übernehmen. Ja, auch in den ethischen Grundsätzen des Ingenieurberufs vom VDI ist das ja sozusagen zentral verankert. Und klar, die Verantwortungsfrage ist ganz groß. Ja. Wenn Sie jetzt denken, beim automatisierten vernetzten Fahren ist das zum Beispiel auch eine zentrale Frage gewesen oder nach wie vor, wie ist das jetzt eigentlich gesellschaftlich zu organisieren, wenn Autos immer automatisierter und in diesem Sinne selbstständiger sozusagen agieren im Verkehr und es dann zu Unfällen kommt. Ne? Wie ist das mit den Haftungsfragen? Wer trägt da wie Verantwortung? Ne? Macht es überhaupt Sinn auf die Passagiere dann, wenn wir so ein vollautomatisiertes System hätten, irgendwie die noch einzupreisen und wenn ja, in welcher Form? Die haben ja nicht aktiv gesteuert.
Ja, klar. Also hat es da eine Veränderung gegeben bei der Anwendung im Laufe der Zeit? Ne? Also die Grundsätze sind da offensichtlich zumindest nicht gleich geblieben, oder?
Nein, würde ich nicht sagen. Also insgesamt sozusagen Technikethik ist wichtig geworden. Die 70er Jahre sind da so eine entscheidende Umbruchsphase, weil gesellschaftlich insgesamt sehr viel los war. Denken Sie an die Umweltbewegung, aber auch andere soziale Bewegungen schon so ein bisschen aus den 60er Jahren herauskommt und sich sozusagen auch insgesamt das Selbstverständnis in westlichen Gesellschaften jetzt oder in Deutschland, speziell auch in der BRD, gewandelt hat und man in Teilen kritischer auf bestimmte Themen geschaut hat. Ne? Da kamen dann so Fragen auf wie Luft- und Gewässerverschmutzung, das Waldsterben, aber dann auch zunehmend die Frage von Standortentscheidungen für die zivile Nutzung von Kernenergie. Wie kann man eigentlich bestimmte Strahlenrisiken bei Standortfragen einer Gruppe von Leuten zumuten und anderen nicht? Und wie lässt sich das legitimieren? Ja, wo soll das hin? Dann die Endlagerfrage, auch ja ähnlich kontrovers und umstritten, schwieriges Problem. Solche Dinge kamen eigentlich auf in den 70er Jahren vermehrt und seitdem ist es vermutlich eher mehr geworden an Auseinandersetzungen. Und wir können auch sehen, dass sich die Technikethik so als philosophisches Teilgebiet oder auch interdisziplinäres Teilgebiet in Wissenschaften so seit den 70er Jahren professionalisiert und wir auch zunehmend solche Gremienarbeit finden. Temporär aufgestellt, aber manchmal auch institutionell verankert. Das ist verschieden. Und was die Grundsätze angeht, auch die können sich natürlich ändern, also je nachdem, wie weit man historisch schaut. Also für uns ist es zumindest sozusagen vom Diskurs her zum Beispiel ziemlich selbstverständlich, dass wir auch über eine Generationengerechtigkeit mit nachdenken beim Thema Energiewende, Mobilitätswende und so etwas. Das betrifft sozusagen zum einen jetzt schon die verschiedenen Generationen, die jetzt leben, ältere, jüngere, wer darf auch wählen und sowas dann irgendwie politisch vielleicht auch mitgestalten und so weiter. Aber es betrifft auch die Frage von zukünftigen Generationen. Und dass wir das überhaupt mit einbeziehen in unsere Überlegungen, ist historisch nicht selbstverständlich und war jetzt im 19. Jahrhundert nicht in der Art der Fall. Ne? Das ist auch vermehrt seit den 70er Jahren, sozusagen.
Ja, interessant. Können Sie einschätzen oder gibt es da irgendwie generell vielleicht eine Äußerung zu, wie viel Durchsetzungskraft solche Gremien haben. Also wenn man jetzt, darf ich mir das eher als beratende Funktion vorstellen? Oder ist es schon so, dass man jetzt sagt, irgendwie, nee, also wenn wir jetzt als Gremium sagen, das muss man wirklich beachten, dann wird da auch sozusagen drauf gehört und das irgendwie umgesetzt. Oder ist das nicht immer so der Fall?
Es gibt ja viele Partikularinteressen. Ne?
Ja, natürlich. Also ich glaube, so allgemein muss man erstmal sehen, dass es häufig hat das ja erstmal beratenden Charakter. Und diejenigen, die da beratet werden sollen, wollen, wie auch immer, können natürlich auch beratungsresistent sein und dann kommt am Ende nicht viel bei raus. Das hängt dann ja letztlich, also wenn man Beratung so versteht, wir wollen hier bestimmte Informationen, bestimmte Zusammenhänge offenlegen, klar machen, diskutieren, wie kann man das auch vielleicht legitimieren in ethischer Hinsicht, in politischer Hinsicht, wie auch immer. Da ist sozusagen die Zielstellung idealerweise von so einer Beratungstätigkeit ja dann informiertere Entscheidungen treffen zu können und auch bewusster Verantwortung übernehmen zu können und dann auch zu gestalten in die Richtung, die man gerne hätte. Aber wenn die Entscheidungsträger sich dann anders entscheiden oder, wie gesagt, hier sich davon kaum berühren lassen, dann haben sie in der Regel keine weiteren Mittel in der Hand. Aber letztlich kommt das auch darauf an, wie diese Gremien aufgesetzt sind und was für Funktionen, was für Rechte sie auch dann haben. Also das kann ja institutionell ganz verschieden gehandhabt werden. Mhm. Vieles läuft auf so eine reine Selbstverpflichtung hinaus. Manches ist auch ein bisschen stärker verankert, wo es dann vielleicht auch noch über andere Instanzen dann doch letztlich irgendwie Beschwerdeform geben kann oder ähnliches. Ja.
Gibt es denn im Moment, ich meine, Sie haben sicherlich schon einige Beispiele genannt, aber aktuelle Themen, bei denen das Thema Technikethik eine große Rolle spielt? Also Sie sagten schon Mobilität, glaube ich, Gentechnik und so weiter. Können Sie nur ein paar Beispiele nennen, die Sie gerade vielleicht auch selber aktuell beschäftigen?
Ja, gerne. Also ich arbeite vor allem so mit Blick auf Digitalisierung und jetzt jüngst natürlich der große KI-Boom. Das ist sicherlich neben der Energiewende das zweite große Thema, was sehr viele beschäftigt. Und wir können ja beobachten, dass sogenannte algorithmische Entscheidungssysteme an vielen Bereichen verstärkt eingesetzt werden. Und da gab es jetzt in den letzten Jahren viele Debatten dazu, auch viele sogenannte Skandale, die bestimmte Dinge sichtbar machen. Eine Sache, also häufig geht es dann um so Diskriminierungsrisiken oder auch Vorfälle, wo dann die Frage aufkommt, liegt hier eine Diskriminierung vor, ja, nein. Und natürlich auch aus Unternehmenssicht ist es vielleicht auch gar nicht gewollt, nicht intendiert, versperrt auch bestimmten Zielgruppen die Nutzung oder schadet der Reputation oder letztlich kommt man vielleicht auch in Konflikt mit dem Gesetz. Ein sprechendes Beispiel, was durch die sozialen Medien auch publik gemacht wurde, ist ein Seifenspender, der einen Sensor integriert hatte und sozusagen auf dann Sensordaten Seife ausgibt oder nicht ausgibt. Und da war es so, dass er nur auf hellhäutige Haut reagiert und damit natürlich bestimmte Hände, die auch gewaschen werden wollen, ausschließt. Was sicherlich auch jetzt nicht im Sinne des Erfinders war, sondern hier kann man es dann eher so einschätzen, der Sensor wurde einfach in einem limitierten Bereich trainiert, ja, und hatte das einfach sozusagen technisch nicht auf dem Schirm, dass es verschiedene Hauttypen gibt, wo sozusagen auch der Fall ist, hier will eine Hand gewaschen werden, wofür er ja eigentlich angedacht ist. Ein anderes Beispiel von einem algorithmischen Entscheidungssystem, was auch so ein bisschen durch die Presse sozusagen ging, war Amazon. Die hatten selbst so im Personalrecruiting-Bereich so ein Tool entwickelt, mit dem sie sozusagen vorsortieren wollten, wen können sie denn für welchen Job einstellen. Und da kam dann raus, dass sie sozusagen aufgrund der eigenen Daten, die sie im Unternehmen hatten, hatten sie das trainiert und da gab es ein bestimmtes Geschlechterverhältnis, weniger Frauen in vielen Jobs und das wurde sozusagen reproduziert von dem algorithmischen Entscheidungssystem und Amazon hat das dann letztlich zurückgezogen, diesen Einsatz, weil sie es auch nicht reparieren konnten anscheinend und sie das dann selber als eher so reputationsschädigend eingeschätzt haben, weil es dann der Eindruck entstand, hier werden Frauen sozusagen strukturell benachteiligt, indem einfach das reproduziert wurde, wie es bisher war und nur weil mal etwas der Fall war, heißt es ja nicht, dass es so gut ist und wir das auch weiterhin so haben wollen.
Das stimmt, ja. Gibt es denn auch den anderen Fall, also sozusagen andersrum gedacht, wo aus der Sicht der Technikethik was empfohlen wurde und das wird dann auch gemacht? Man hat dann vielleicht im Nachgang festgestellt, oh, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut, das hat irgendwie die Technik eingeschränkt oder was auch immer.
Das ist eine spannende Frage. Also so ein Fall kenne ich nicht.
Okay.
müsste man mal gucken. Ja, es ist tatsächlich, also auch manchmal, wenn ich so zum Beispiel mit Studierenden aus anderen Fächern, dem MINT-Bereich oder auch der Informatik im Gespräch bin oder auch mit Mitarbeitenden dort, Ja, manchmal sagt, ja, ihr Ethikerin, ihr kommt dann immer irgendwie mit diesen harten Fällen, wo es dann immer gleich so was Negatives gibt, ne? Und ihr müsst doch auch mal irgendwie sehen, diese ganzen tolle Dinge, die wir hier tun können und so, und das stimmt. Aber natürlich diese skandalartigen Fälle, die machen natürlich Dinge anders deutlich, ne? Und ja, also wie gesagt, den umgekehrten Fall wüsste ich jetzt gar nicht, wo das quasi nach hinten losgegangen ist. Es liegt vielleicht an mir oder ist nicht dokumentiert oder vielleicht kommt es auch nicht so oft vor, weiß ich nicht.
Im besten Fall ist es ja so, ne?
Genau. Das ist ja durchaus positiv, wenn man sagt, dass diese Skandale, ob nun auch kleine Skandale in Anführungsstrichen, einfach dazu führen, Fehlentscheidungen zu revidieren oder wieder in Ordnung zu bringen. Also da wäre ja wahrscheinlich vorher keiner so richtig drauf gekommen. Also jetzt gerade dieses Beispiel mit der Handseife fand ich jetzt erstaunlich.
Total.
Wer hätte früher sich darüber Gedanken gemacht, dass auch dunkelhäutige Menschen natürlich diese Instrumente nutzen wollen? Und warum geht das plötzlich nicht? Also ich finde das schon gut, ja klar.
Ja, also das ist interessant. Derjenige, der das publik gemacht hat, der arbeitet selbst im IT-Bereich. Der Name ist mir jetzt entfallen. Aber er hat dann natürlich argumentiert, ja, das ist jetzt hier irgendwie ein Fall, der irgendwie klar macht, wir brauchen mehr Diversity in diesen Entwicklungsteams. Ja. Und klar, also Diversity in so Entwicklungsteams ist vielleicht in praktischer Hinsicht eine geeignete strategische Überlegung, um sowas vorzubeugen, weil kann man sich überlegen, wenn jemand mit solchen Händen dabei ist, ist das Bewusstsein dann da. Aber ja, klar.
Ja, also ich finde es eine gute Sache.
Auf jeden Fall, sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut.
Kurzer Break in eigener Sache. Gemeinsam für die Zukunft. Vom 17. bis 20. April steigt der VDI Young Engineers Kongress in München. Der ultimative Treffpunkt für alle Studierenden und Berufseinsteigenden, die sich für Ingenieurwissenschaften begeistern. Es warten 4 Tage voller Inspiration, Wissen und Netzwerkmöglichkeiten auf dich. Erlebe fesselnde Fachvorträge, erweitere deine Soft Skills, erkunde innovative Ansätze bei spannenden Exkursionen und baue dein persönliches Netzwerk aus. Lass dir diese Chance nicht entgehen, denn wir empowern dich. Deine Karriere wartet, sei dabei und gestalte deine Zukunft noch heute. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes. Ja, da kommen wir auch mal zum Punkt der Ausbildung und im Kontext Deutschland und international. Also welche Rolle spielt Technikethik zum einen bei der Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren und wo stehen wir da in Deutschland? Also gibt es vielleicht auch andere Länder, wo man jetzt sagt, irgendwie da ist das viel präsenter als bei uns in der Ausbildung oder im Studium? Was machen diese Länder vielleicht auch anders als wir?
Also in Deutschland ist es im universitären Bereich oder auch an den Fachhochschulen so, dass das eigentlich jede Institution für sich entscheiden kann, wie man damit umgehen möchte oder nicht. Das heißt, es hängt dann jeweils von den Studiengängen und den Verordnungen vor Ort ab, ob jetzt bestimmte Kurse vorgesehen sind oder ob sie vielleicht in so einem Wahlpflichtbereich als Option auftauchen oder auch nicht. Es ist ganz spannend. Die Niederlanden haben sich vor einigen Jahren entschlossen, dass an allen technischen Universitäten Ethikkurse verpflichtend sind. Und das ist ganz spannend, weil das läuft schon seit einiger Zeit und das bedeutet dann natürlich auch in bestimmten Ingenieursstudiengängen 500, 600 Leute, also schon sozusagen im großen Stil, weil da ganz verschiedene Erfahrungen jetzt auch schon gemacht wurden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe häufig Studierende aus MINT-Fächern, auch aus anderen Fächern, die kommen über so Wahlpflichtbereiche zu mir. Und aus meiner lernenden Sicht sind die in der Regel eine absolute Bereicherung. Das macht richtig Spaß, weil natürlich, die haben das freiwillig gewählt, die haben ein gewisses Interesse und sind da irgendwie vorsensibilisiert, neugierig und denken meistens sehr, sehr strukturiert und bringen interessante Perspektiven ein. Aber im Austausch mit den Kolleginnen, die dann diese Pflichtkurse machen, da wird dann natürlich auch häufig berichtet, naja gut, das ist dann halt auch eine Pflicht oder vielleicht auch nur eine Pflicht und es ist dann vielleicht auch nicht ganz so spannend, auch allein von der Größe her von diesen Kursen, dann kann man auch weniger dialogische Formate nutzen und so etwas. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und in letzter Zeit wird jetzt auch viel darüber diskutiert, was eigentlich eine sinnvolle Verankerung in den Curricula wäre, weil man doch den Eindruck hat, einfach nur ein so ein Kurs hat es eine begrenzte Wirkung. Also eine gute Idee scheint zu sein, zu versuchen, dieses Nachdenken darüber, was entwickle ich da eigentlich und was für eine gesellschaftliche Relevanz hat das vielleicht und an welche Dinge sollte ich vielleicht mal mitdenken, wenn ich da in so einem Entwicklungsteam bin, dass man das versucht, stärker zu integrieren in sozusagen andere Kurse, die sowieso zu dem Fach gehören. Das ist natürlich aber von der Umsetzungsseite her viel aufwendiger, als einen Kurs irgendwie einzukaufen oder so modulartig einzustecken. Das ist eine ganz spannende Diskussion. Es gibt jetzt auch vermehrt, vor allem auch aus der Informatik, da viele Initiativen, weil bei denen natürlich jetzt im Zuge der breiten Digitalisierung und des KI-Booms viel in Bewegung geraten ist. Und da werden auch mittlerweile so Best Cases gesammelt und es gibt so Vergleiche, wie ist das in verschiedenen europäischen Ländern zum Beispiel. Das ist ganz spannend. Also ich glaube, wir haben da eine zunehmende Professionalisierung und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da auch verschiedene Unis in den nächsten Jahren nochmal anders positionieren wollen.
Mich würde interessieren in dem Zusammenhang, ob es da auch eine Veränderung gegeben hat bei den, ich sag mal, Sie sind zwar selber noch eine junge Professorin, wenn Sie mir das erlauben zu sagen.
Dankeschön.
Aber haben Sie da im Laufe Ihrer Erfahrung auch Veränderungen festgestellt, dass sich junge Menschen mehr mit diesem Thema Ethik in Zusammenhang mit ihrer Studienwahl oder ihrer Berufswahl, würde ich es mal auch nennen wollen, interessieren? Über Dinge nachdenken, über die sie vorher nicht nachgedacht haben oder Interessenlagen entwickeln. Gibt es da eine Veränderung?
Also jetzt meine persönliche subjektive Einschätzung ist natürlich sowieso begrenzt. Und ich sagte ja schon, zu mir kommen, seitdem ich lehre, das ist so seit 2009 ungefähr, 2008 oder sowas, hatte ich über diese Wahlpflichtbereiche, ich war an sehr verschiedenen Universitäten, aber immer diese Wahlpflichtoption, da kamen natürlich immer schon die Interessierten. Von daher haben die immer ein Interesse so, und das waren mal mehr, mal weniger, je nachdem an welcher Uni, wie viel Studierende da so insgesamt auch waren. Aber ich weiß aus Gespräch mit Kolleginnen aus dem MINT-Bereich, vor allem auch des Maschinenbaus, und das kann man auch beobachten, wie sich da verschiedene Unis sozusagen jetzt auch aufstellen mit ihren neuen Masterprogrammen, dass die schon den Eindruck haben, die junge Generation, die jungen Absolventinnen oder sozusagen Studieninteressierten bringen andere Themen mit. Und für die ist sozusagen diese soziale Relevanz oder auch so ein ökologisches Bewusstsein präsenter und die wollen irgendwie was Gutes schaffen. Und das ist sozusagen eine große Aufgabe, die eigentlich zum Beispiel für eine Ingenieurstätigkeit zu begeistern und auch klarzumachen, hier haben wir irgendwie ganz viele Mittel an der Hand, wo wir wirklich aktiv Dinge anders machen können, Systeme verbessern können, die sozusagen energieeffizienter machen können, wie auch immer. Also dass man sozusagen so einen Wunsch, etwas Gutes zu tun für die Gesellschaft oder für das Allgemeinwohl eigentlich wunderbar verbinden kann mit so einer Tätigkeit. Und da gibt es einige Unis, die sozusagen bauen ihre Masterstudiengänge zum Beispiel auch ganz klar in so eine Richtung um. Andere klagen über Nachwuchsmangel.
Ja, klar. Ja.
Also von daher gibt es vielleicht so einen Trend, aber das ist natürlich ein subjektiver Eindruck.
Dann eröffnen wir jetzt mal noch ein anderes Thema, und zwar die EU vor kurzem den AI-Act veröffentlicht. Und da würden wir Sie einfach mal gerne fragen, was das eigentlich genau ist und welche Rolle hier auch die technisch-ethischen Grundsätze spielen.
Ja, das ist natürlich eine ganz große Sache, die da gerade passiert. Also die EU macht ja Marktregulierung, ne? Also wer darf was anbieten auf dem Markt, mit welchen Auflagen oder auch nicht, und wer darf was nutzen, mit welchen Auflagen oder auch nicht. Und das ist natürlich vor allem spannend, dass jetzt sowas überhaupt stattgefunden hat. Auch in China gibt es ja ähnliche Initiativen und auch in den USA. Aber die EU hat jetzt damit erstmal was vorgelegt. Und dabei ist vor allem interessant, zum einen gibt es eine Definition, was zählt überhaupt als KI-System? KI ist ja auch ein Buzzword, ne? Man kann sagen, es ist ein Forschungsgebiet in der Informatik, aber was fällt so alles darunter oder auch nicht, das ist ja nicht trivial. Da haben wir jetzt irgendwie eine Definition, das ist schon mal spannend, weil darauf wird man sich vermutlich beziehen müssen. Und dann gibt es diese Überlegung dieses risikobezogenen Ansatzes. Also der AI Act schlägt ja verschiedene Risikokategorien vor, vom Gesichtspunkt der Anwendung aus. Was hat die Nutzung von KI-basierten Systemen für eine Auswirkung auf die Userinnen oder auch Betroffenen? Und danach wird dann sozusagen eingeordnet in unakzeptierte Risiken, hohe Risiken, mittlere Risiken oder geringe Risiken, wie der Spam-Filter, der muss nicht weiter reguliert werden. Also irgendwie so kleinere Risiken wie so ein Chatbot, da gibt es dann Transparenzpflichten, Auflagen, die erfüllt werden müssen. Und bei diesen höheren Risiken, das ist eigentlich vor allem der interessante Bereich, zum Beispiel im Gesundheitswesen, wenn da algorithmische Entscheidungssysteme angewandt wird für Diagnose oder Therapieempfehlung. Da haben sie eine ganze Reihe von Auflagen. Und interessant ist ja auch, dass bestimmte Anwendungen auch ganz ausgeschlossen werden. Ne? Zum Beispiel wurde jetzt auch viel diskutiert darüber, diese Echtzeit-biometrische Identifikation. In so einem allgemeinen Sinne ist sozusagen ausgeschlossen, aber es gibt dann eine Reihe von Ausnahmen, wo es dann doch gestattet ist, sozusagen.
Ein kleiner Schwenk, Frau Alpsanger. Sie sind auch Mitglied im VDI-Fachbeirat Technik im Dialog. Würden Sie uns erzählen, was der genau macht und inwiefern kann Technikethik helfen, im Dialog zwischen verschiedenen Interessen zu vermitteln?
Ja, der Fachbeirat setzt sich zusammen auch aus verschiedenen Experten, Expertinnen, größtenteils mit einem universitären Hintergrund, aber wir haben auch jemanden aus dem Naturschutz, der Stiftung Mitarbeit, wo es um so Beteiligung, um Bürgerarbeit, sozusagen politischen Einbezug von unten geht, aber auch jemanden, der sozusagen im Bereich der Dialogförderung aktiv ist und da so Workshops organisiert und verschiedene Stakeholder zusammenbringt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Motto dieses Beirats, also Technik im Dialog, kann man schon ganz buchstäblich verstehen. Wir setzen uns zusammen, um eben den Dialog zu fördern und anzuregen und besprechen dort selbst verschiedene Themen, wie jetzt Energiewende oder auch das Papier, was jetzt jüngst ja quasi überarbeitet wurde, die ethischen Grundsätze des Ingenieurberufs im VDI. Das hat ja eine lange Geschichte und geht auf die 50er Jahre zurück, die Bekenntnisse des Ingenieurs. Mhm. Und jetzt hat man doch gemerkt, manchmal braucht man eine Neuauflage. Ja. Solche Dinge werden erarbeiten wir dort oder auch andere Stellungnahmen. Und letztlich geht es um diese Idee, ja, Technik ist einfach wichtig. Sie prägt unsere Gesellschaft und sie prägt unseren Wohlstand und die Zukunft, in der wir leben möchten. Und bestimmte Fragen, die eben auf so einem gesamtgesellschaftlichen Level sind, können wir nur gemeinsam im Dialog angehen. Und uns überlegen, wie wollen wir das gestalten und wohin soll die Reise gehen.
Ja. Mhm. Ja, wohin soll die Reise gehen, ist auf jeden Fall ein super Stichwort, um jetzt so ein bisschen überzuleiten und zu unserer, ja, schon Abschlussfrage im Podcast zu kommen. Da schauen wir gerne immer so ein bisschen in die Zukunft. Und was ich jetzt auch so rausgehört habe aus Ihren Antworten, also würde ich denken, dass Technikethik doch noch viel wichtiger wird in den kommenden Jahren.
Allein wegen der ganzen technischen Entwicklung,
richtig,
die so rasant vorangehen.
Ja. Also das, denke ich mal, wird doch weiteren Raum einnehmen. Und da würde ich Sie gerne fragen wollen, was ist da aus Ihrer Perspektive auch noch notwendig? Also wie können auch Politik und Gesellschaft diese technikethischen Kompetenzen vielleicht noch besser nutzen? Was wird da noch auf uns zukommen? Was ist wichtig?
Und was brauchen Sie vor allen Dingen,
um das
Thema Technikethik noch weiter fortzuentwickeln oder zu platzieren?
Ja, ich würde zustimmen. Also ich denke auch, der Trend ist da und in den nächsten Jahren wird sich das vermutlich verstärken. Das ist einerseits zu begrüßen, weil Technikethik ein wichtiges Thema geworden ist und es eine bestimmte Aufmerksamkeit, ein Bewusstsein dafür gibt, dass man sich damit auseinandersetzen sollte. Zugleich ist es aber auch so, dadurch, dass jetzt viele mitmachen und man natürlich auch irgendwie diesen Anwendungsdruck hat, sage ich jetzt mal. Also wie kann man das sozusagen jetzt einbeziehen in unternehmerische Abläufe und dann machen wir das jetzt irgendwie, dass man so heißt es bei uns in der Community, dass man das sozusagen reduziert auf so eine Art Checklistenformat. Ja, man guckt dann einfach nur, habe ich das gecheckt, dann kann man Häkchen setzen und das war's. Und das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig. Also eigentlich so das Anliegen auch aus der Philosophie heraus geht mehr in die Richtung, wir brauchen eigentlich eine kritische Haltung, wir brauchen kritisches Bewusstsein und wir müssen die Leute so sensibilisieren, dass sie nicht nur Listen abarbeiten wollen, sondern dass sie das sozusagen auch auf der Ebene der Unternehmenskultur beispielsweise verinnerlichen und leben, dass es für sie sozusagen zu ihrer eigenen Haltung auch gehört, sich zum Beispiel über so Verantwortungsfragen Gedanken zu machen und das hier aktiv auch gestalten zu wollen. Und da glaube ich, in die Richtung gibt es viel Diskussion, aber man braucht hier noch irgendwie Best-Case-Szenarien für die Praxis, wie man sowas auch gut verankern kann, weil letztlich darf auch nicht die ganze Last auf Einzelnen, also Individuen liegen.
Ja, das
dann,
stimmt.
Dann müssen die zu Märtyrern werden und dann haben wir so Schwierigkeiten des Whistleblowings und das ist eigentlich nicht die Ebene. Wir brauchen bessere strukturelle Verankerung von dem Ganzen.
Sehr gut,
also spannendes Thema. Das ist ein Thema, das kann man in so einem Podcast noch nicht mal anreißen.
Nee, also ich finde das auch schwierig. Also,
ne? Also ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen weiterreden, aber naja, da fällt uns leider die Zeit zu.
Ja.
Aber vielen Dank mal für den Einblick, für den kleinen, total kurzen spannend in das Thema Technikethik.
Ja. Ja.
Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Prima.
Und wir können es gerne wiederholen.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Ja, ne? Da kommen wir drauf zurück.
Es tut sich ja so viel in dem Bereich. Das können wir gerne nochmal machen.
Ja.
Ja, wer trotzdem noch ein bisschen mehr erfahren will, der schaut bitte gerne in unsere Shownotes. Mhm. Da sind ein paar interessante Links drin, auch über Frau Sanja, was sie so alles macht. Und ja.
Ja,
schau
gerne
ich auch
mal
rein.
Ja, bitte.
Drin, was wir da so verstecken.
Ja, und wenn ihr vielleicht irgendwie ein Thema habt, was euch im Zuge dessen noch interessiert, was wir vielleicht mal als nächste Folge aufnehmen können und auch in Bezug auf Technikethik, wenn ihr noch offene Fragen habt, dann meldet euch doch gerne bei uns, kommentiert die Folge und dann nehmen wir das bestimmt auf.
Gerne, machen wir.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für euer Zuhören zu heute. Nochmal ganz herzlichen Dank an Frau Alpsanjar und wir sagen dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Technik aufs Ohr.